Russland hat das Getreideabkommen mit der Ukraine platzen lassen. Das garantierte bislang, dass aus der Kornkammer Ukraine noch Schiffe über das Schwarze Meer zum Bosporus fahren konnten. Der Getreidedeal unter Vermittlung der Vereinten Nationen funktionierte bis Anfang der Woche. Dann stiegen die Russen aus und seitdem bombardieren sie auch Getreidesilos in der Hafenstadt Odessa. Und Russland droht jetzt damit, alle Schiffe im Schwarzen Meer als Kriegsschiffe zu behandeln, wenn sie ukrainische Häfen ansteuern und sie eben als mögliche Kriegsziele auch zu behandeln. Dr. Ralf Janik ist Völkerrechtler an der Uni Wien jetzt am Telefon. Herr Janik, dürfen die Russen einfach sagen, jedes Schiff im Schwarzen Meer, das einen ukrainischen Hafen ansteuert, ist ein Kriegsschiff und damit ein Ziel?
Nein, natürlich nicht. Der Begriff der Kriegsschiffe ist eindeutig definiert und da braucht man jetzt auch kein Völkerrechtler zu sein. Dazu braucht man eigentlich nur, sich so ein Schiff anzusehen. Es ist typischerweise sehr klar. Es ist ein gewisser Graubereich da vorhanden, wo man nicht weiß, ob ein Handelsschiff auch Kriegsgerät transportiert. Aber all das ist jetzt nicht der Fall. Deswegen muss man die russische Aussage oder diese Ankündigung / Drohung mit allerhöchster Vorsicht genießen und sich auch fragen, ob Russland nicht ein bisschen mit Worten spielt und meint, dass man derartige Schiffe sich zumindest ansieht. Weil dieses Recht besteht ganz grundsätzlich im Seekriegsrecht schon, sich auch Handelsschiffe anzusehen, also sie anzuhalten und daraufhin zu kontrollieren, darauf hingehen zu kontrollieren, ob sie Kriegsgerät an Bord haben. Aber das ist was anderes, als dass man jetzt sagt, jedes Handelsschiff mit Ziel Ukraine oder von der Ukraine weg ist ein Kriegsschiff und damit ein legitimes Angriffsziel. Das geht zu weit. Die andere Frage ist, würde man das wirklich tun oder ist das mal wieder eine der vielen Drohungen von Russland, die man dann ohnehin nicht umsetzt?
Es gibt ja einen Rechtsrahmen, das sogenannte Abkommen von Montreux, das ja nach dem Ersten Weltkrieg in Kraft trat. Was sagt das denn dazu?
Ja, in diesem Abkommen sieht man, dass Dinge sich geschichtlich wiederholen bzw. nicht so stark ändern. Die Türkei hatte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ein eminentes Sicherheitsinteresse und vor allem hat sie auch das Gefühl gehabt, dass ihre Souveränität zu stark eingeschränkt wurde aufgrund der Verträge und sonstigen Verpflichtungen, die vorbestanden haben. Dann hat man dieses Ding ausverhandelt 1936 und dieses Abkommen gibt der Türkei gewisse Rechte und vor allem auch schützt es die Sicherheit und die Sicherheitsinteressen der Türkei. Das heißt, dass zwar Schiffe durchgehen können, aber die Anzahl von Kriegsschiffen ist auch zu Friedenszeiten limitiert und auch die Dauer ist limitiert auf 3 Wochen, die sie sich dort aufhalten dürfen, wenn das eben fremde Kriegsschiffe sind. Und dann, das ist jetzt ganz entscheidend, kommt auch noch hinzu, dass während eines Krieges die Türkei hier das entsprechend abriegeln kann, weil sie eben sagen kann, und das ist ja deren bestehendes Interesse, dass sie weder hineingezogen werden will, noch dass es dort innerhalb ihrer Meerenge zu Kampfhandlungen kommt. Also deswegen ist die Türkei so ein bedeutender Player, der eben auch eine entscheidende Rolle gespielt hat bei diesem Abkommen, das jetzt von der Russland mit Ankündigung Montag, nach allem, was man bis jetzt weiß, torpediert wird, aufgekündigt wird oder Russland zumindest Druck macht, es nochmal nachzuverhandeln.
Könnte man sagen, die Russen versuchen aus dem internationalen Gewässer Schwarzes Meer ein russisches Meer zu machen?
Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass Russland hier versucht, einerseits zu erpressen, und was man auch merkt, ist, dass Russland natürlich hier auch spielt mit Geopolitik. Also sagt, das ist unser Bereich, das ist unsere Einflusssphäre. Und zu dieser Einflusssphäre gehört dann eben auch das Schwarze Meer. Und das meine ich eben, was ich vorher noch erwähnt habe, dass sich gewisse Dinge da wiederholen. Weil diese Fragen sind ja eigentlich alt. Sie stellen sich in neuer Form mit teils neuen Regeln, aber teils auch mit alten Regeln.
Die Türkei hatte ja schon vorgeschlagen, Kriegsschiffe als Geleitschutz mit Getreidefrachtern mitzuschicken. Wäre das im Prinzip möglich? Wer könnte denn im Schwarzen Meer Recht durchsetzen?
Ja, das ist die große Frage. Das ist eine rechtliche und auch eine strategische. Aber die Türkei ist hier natürlich ein ganz entscheidender Player. Sie könnte jetzt auch einladen, NATO-Schiffe hier nur Geleitschutz zu geben, weil man muss ja bedenken, die NATO und kein NATO-Land ist in irgendeiner Form Kriegspartei. Das ist ja gerade in Deutschland, wie ich mitbekommen habe, auch von Österreich aus eine sehr emotionale Debatte gewesen. Aber zum Beispiel bei Waffenlieferungen wird man nicht zur Kriegspartei. Man würde auch nicht zur Kriegspartei, wenn jetzt NATO-Schiffe in einem hypothetischen Fall mitpatrouillieren würden und Geleitschutz geben. Das reicht auch für den Kriegsparteistatus nicht aus. Aber das ist die rechtliche Dimension. Die politische ist natürlich eine andere. Russland würde das natürlich entsprechend hochschätzen und sagen, seht her, die NATO ist jetzt hier unmittelbar involviert. Wir haben es euch schon immer gesagt. Also das Recht ist das eine, die Politik. Und was man politisch aus Sicht von Russland daraus macht, für die Kommunikation ist natürlich was anderes.
Und auf jeden Fall, wenn die NATO Schiffe schicken würde ins Schwarze Meer, dann bestünde die Gefahr einer direkten Auseinandersetzung. Vielen Dank. Der Völkerrechtler Ralf Janik von der Uni Wien war das.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.